Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit Luis, hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Luis, ist es ein rosa Hoodie?
Voll, Alter.
Okay. Und Paul ist auch dabei mit einem grauen Hoodie.
Hallo, voll, Alter.
Voll, Alter. Und die Hoodie-Farbe von mir wollt ihr jetzt nicht verraten, oder was?
Du, Johannes hat einen roten Pulli an. Okay. Hoodie, Entschuldigung.
Ich glaube, ich weiß nicht, sagt man noch Weinrot? Darf man das noch sagen, Weinrot?
Ich finde nicht, dass es in dem Kamerabild Weinrot aussieht, ehrlich. Ich finde, es sieht nach einem satten, einfach nach einem satten klassischen Rot aus.
Ich finde, es ist so ein Hogwarts-Rot.
Nee, voll nicht. Es ist viel zu hell für ein Hogwarts-Rot.
Echt? Es ist nicht so purpur oder so, ne? Wir reden auch von Farben, die keiner sehen kann, der den Podcast hört, finde ich auch.
Ja, das ist egal. Ein Hogwarts-Rot ist ein Weinrot. Johannes Pulli ist nicht Weinrot.
Scharlach. Was ist, gibt's Farben, wo ihr immer, die ihr nicht erkennen könnt? Also wo ihr immer Schwierigkeiten habt? Oder wo ihr die Farben benennt und andere Leute sagen so, das ist nicht so?
Naja, also es gibt ja diese Feinheiten in so gewissen Farbbereichen. Und dann am besten finde ich immer, was so naturnahe Töne angeht, da gibt's ja dann irgendwie, ich würde sagen, beige.
Ja. Ja.
Und dann gibt's aber da ja so Abstufungen. Ja. Und dann habe ich sowas gehört wie
Sand.
Oder so Weißtöne Richtung Eierschale und Champagner. Und ich denke mir immer so, naja, es ist halt hellbeige oder dunkler werdend beige. Und dann ist es ein Braun. Also irgendwie und ja, weiß ich nicht. Also da hört für mich so ein bisschen das Verständnis auf. Und dann gibt es ja so Farben, die so abgefahrene Namen haben. Da muss ich auch immer kurz überlegen. Also so Indigo ist blau, glaube ich.
Blau, ja.
Und haben wir nicht auch mal über Lapis Lazuli gesprochen? Ist das nicht auch irgendeine Farbe gewesen oder sowas?
Was ist das für eine Farbe, Luis?
Das ist blau.
Auch blau.
Meines Wissens ist Lapis Lazuli eine der, also das ist ein Stoff, der vorkommt, der wird aus dem Stein gewonnen. Und damit wurde meines Wissens die Nofretete auch bemalt, die man ja in Berlin auch im Museum bewundern kann.
Aber gut, dann bezeichnet das keine Farbe, sondern irgendwie eher... Was
naja, also ist glaube ich schon, der Farbton dazu ist schon eng damit verknüpft. Es ist blau, ja. Tiefblaues, metamorphes Gestein, wenn du es jetzt genau wissen willst. Steht also, hier zumindest bei Wikipedia.
Also über Farben streiten ist definitiv was Teil meines Alltags ist. Ich streite mich relativ häufig über Farben, ehrlich gesagt. Und ich bin nicht farbenblind, auch wenn mir manche Leute das unterstellen wollen.
Hast du schon mal einen Test gemacht?
Nee, glaub nicht. Aber ich glaube, ich bin nicht farbenblind.
Lass mal machen, Alter. Stell dir mal vor, du stellst jetzt fest, du bist farbenblind.
Mein Vater hatte eine Grün-Rot-Schwäche und die habe ich definitiv nicht. Also das kann ich schon erkennen.
Du hast keinen Führerschein. Und ich habe dich schon im Straßenverkehr wandeln sehen, du nimmst auch Ampeln nicht wahr. Also es kann gut sein, dass du eine rote Schwäche hast.
Aber die Ampeln sind ja, da weiß man ja anhand der, wo sie sind, welche Farbe
das ist. An das Gen im Menschen, dass das so macht.
Genau. Ich habe eine Jogginghose, die ist meiner Meinung nach offensichtlich. Die ist offensichtlich orange. Ja, orange, okay. Orange oder Orange? Was sagt ihr?
Der Franzose sagt Orange.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, Jogginghose oder Jogginghose?
Hallo. Ist auch... Auf jeden Fall ist die Hose orange und ich streite mich regelmäßig darüber, dass andere Leute behaupten, dass sie rot ist. Und die ist nicht rot. Der Hoodie ist rot, ja, wie wir geklärt haben. Schaut euch, wenn ihr den Podcast hört, dann guckt euch das Episodenbild an. Der Hoodie ist rot. Die Hose ist orange. Und ich hatte... neulich ein Streit, da ging es in die Farbrichtung, in die du ansprichst, Paul, dieses diese Naturtöne, wie man so schön sagt, das ist ja wirklich ein schrecklicher Begriff, aber so Ocker.
Ja. Ocker so. Auch gut, ja.
Und da war das war einfach hellbraun. Mhm. Ja, das war einfach hellbraun. Und die Person hat behauptet, das ist Senfgelb. Ich so, da ist nirgendwo Gelb drin, aber Senfgelb und Ocker und Hellbraun, das ist auch alles ein Schmutz.
Wollen wir einfach jetzt für diese Farben einfach das Wort, ich habe es nämlich gerade gegoogelt und dachte, vielleicht heißen die so, aber die heißen so nicht. Und zwar Kippfarben. Das sind Farben, die kippen in die eine oder in die andere Richtung. Zum Beispiel Türkis ist zum Beispiel ja auch so ein Ton. Da sagen einige, das ist blau, dieses grün.
Deswegen, oder orange.
Oh, ja.
Ist gelb
ja.
oder rot, ne?
Ja, genau. Und es ist, finde ich, also Kippfarbe finde ich da gar nicht so schlecht für. Vielleicht können wir das okay. ja mal an den Duden schreiben oder so.
Wenn irgendjemand da euch da draußen Farbtheoretiker ist, aber so ein echter, so ein Farbwissenschaftler, jetzt nicht so, nicht so, nicht
Farbologe.
So, ja, so ein echter Wissenschaftler, nicht so so Farbphilosoph. Nee, wie heißt denn das, wenn man so Farbesoteriker?
Ja.
Also so, sowas braucht man nicht.
Farblehre gehörte ja auch zu meiner Ausbildung als Designer. Hm. Deswegen so ein bisschen drin bin ich da auch, aber jetzt wie man diese Farben nennt, keine Ahnung. Das ist bestimmt irgend so ein blödes Phänomen, hat sich bestimmt mal jemand einen doofen Namen für. Kippfarben heißen die, glaube ich.
Naja, ich habe neulich auch ein paar Farben gesehen.
Okay, ich bin gespannt.
Ich war im farbfrohen Privatfernsehen unterwegs. Mm,
geil.
Ich musste weit nach oben klicken, weil ich habe ja, wie das sich für einen Bildungsbürger gehört, auf meinem linearen Fernsehprogramm sind, glaube ich, die ersten 15 Sender oder so, ist natürlich nur öffentlich-rechtliche. Mhm. Und dann endet es, also dann ist es wie so eine Schwelle, ne? Also es beginnt mit den Flaggschiffen,
ja.
Dann franzt es so aus in die Spartensender des öffentlich-rechtlichen.
Okay.
Regionalsender und Spartensender und dann ist so eine fette Mauer an den Nachrichtensendern. Ja, ah ja, dann kommen ja. quasi so die drei großen Nachrichtensender, wo du dann auch schon merkst, wenn da drüber zu schalten, ist auf jeden Fall schon eine Hürde. Ja, also das ist dann, wenn du durchzappst, ich bin ja großer Fan vom Zappen, mhm. ja, wenn du da ankommst, da ist auf jeden Fall, bist du schon verzweifelt und beginne ich meistens wieder von vorne, weil eventuell ist ja was anderes drauf, was vor 2 Minuten noch nicht drauf ja. war. Und hinter den Nachrichtensendern beginnt dann quasi der Abgrund der Privatsender. Mhm. Und die sind ja auch alle nicht in HD-Qualität, ne? Das ist ja, ich habe ja quasi DVB-T-Anschluss und da gibt es ja nicht in HD, das heißt, da wird auch sofort das Bild kriecher.
Ja, da aber sehen Fußballspiele auch, also, noch so aus wie in den 80ern.
Mh, genau.
Aber jetzt wirklich oder? Mhm. Okay.
Nee, wirklich. Also RTL und Pro7 und Sat1 und so in den über die diese DVB-Frequenzen mhm. sind nicht in HD, dafür musst du quasi Kohle bezahlen. Dass mhm. du die in HD-Qualität okay, bekommst.
Du brauchst so eine blöde Karte, glaube ich. Mhm. Das ist ein DVB-T-Card oder sowas?
Ja, so eine Plus-Card, irgend so ein Shit halt, was kein Mensch braucht. Also wer kauft sie denn? Na egal. Wer zahlt denn 5 Euro für damit der RTL in HD anschauen kann? Auf jeden Fall,
sorry. Hab ich noch nie gehört. Ich finde es richtig krass, ehrlich gesagt.
Das war damals die Strategie, kurzer Themeneinschub, das war damals, als das quasi alles auf HD umgeschaltet wurde. Mhm. Das Terrestrische und Satelliten und Ding, was einfach so aus der Wand kommt. Ja. Mhm. Da haben die privaten Sender gedacht, wie schaffen wir es, trotzdem noch Geld zu verdienen, wenn das Fernsehen jetzt bald keiner mehr guckt. Und da war halt ihre Taktik, ihr Premium-Content in HD-Qualität eben nur gegen Kohle auszustrahlen.
Das sind dann diese ganzen Internetsender-Konglomerate, die dann so ein paar Privatsender zusammenfassen und dann kaufst du so ein Paket von denen auch einfach wie.
Ich glaube, wenn du jeder, der ja Internetanbieter, Internet zu Hause hat, wie hoffentlich alle, da gibt's ja regelmäßig so Werbung von den Providern, dass die jetzt auch Fernsehen anbieten.
Okay.
Ne? Und wenn die das anbieten, dann kostet es ja Geld und in dieser Gebühr ist dann quasi auch diese HD-Fernsehsender auch dabei. Also es ist dann alles so ein bisschen so, da zahlst du, was weiß ich, 20 Euro extra und dann bekommst du halt das und dann bekommst du halt auch noch die 200 anderen Sender, die du dann haben könntest. So was ich als Kind habe ich davon geträumt. Mhm. Also als Kind.
Das war so Premiere quasi, oder? War das so ein bisschen?
Ja, genau. Premiere ist ja nochmal so ein bisschen extra quasi, aber ja, im Grunde genau. Ja, ja. So als Kind war das mein absoluter Traum. Also ich war großer Fan, bin großer Fernsehjunkie.
Ja.
Und das habe ich immer gesehen, die Werbung dazu, und war immer super neidisch, dass das andere haben. Und meine Eltern waren überzeugt, dass ich viel zu viel Fernsehen schaue, womit sie auch recht hatten. Und deswegen wären sie nie auf die Idee gekommen, dafür nochmal Geld zu bezahlen, dass der Johannes sich Nickelodeon anschauen kann oder sowas, ja, oder irgendwelche Disney-Sender, die es damals halt noch gab. Also ich habe dann quasi, bin auf diese Privatsender gestolpert und habe mir da das Triell angeschaut.
Ja, nice, ich auch.
So bin ich da hingekommen gerade, hast du gemerkt?
Durch Zufall.
Durch Seppen. Darf ich kurz eine Frage stellen zu diesem Wort? Triell. Also ein Duell mit drei Leuten.
Exakt.
Machst du.
Ist es dann nicht.
Bist du gerade instant in den Laschet-Modus umgeschwenkt? So?
Ich weiß nicht mal, wie der redet.
Das war ein richtig konservatives Intro zu einer Frage.
Ja, okay. Aber ist das nicht eigentlich, gibt es da nicht was Schmissigeres als Triell? Also das klingt so.
Ist denn ein Triell nicht schmissig?
Dreierduell.
Das ist ein Kurzwort. Warum heißt es nicht Mexican Standoff oder so?
Na, weil da nicht geschossen wird.
Ja, doch, mit Wörtern, oder?
Naja.
Wurde da scharf geschossen?
Aber ist nicht ein Mexican Standoff, dass man quasi, dass beide ihre Pistole aufeinander gezeigt haben?
Ja, jeder richtet die Waffe auf den anderen, ja.
Genau. Ist jetzt nicht unbedingt.
Also, es gab gar keine Waffen bei dem Duell.
Also, leider nicht, nee.
Nicht im Ansatz.
Ist noch keiner gestorben.
Ich habe aber beim Gucken
die ganze Zeit. Meinst du auf RTL?
Ich habe beim Schauen die ganze Zeit gedacht, es wäre eigentlich eine geile Abwechslung, wenn da irgendwas anderes passieren würde, als dass sie sich auf Fragen äußern müssten. Und mein erster Gedanke, der mir so in den Kopf kam, war so ein Breakdance-Battle. Also wenn die auch so unvorbereitet. Also man weiß, dass es nicht gut wird. Und man weiß, dass sie sich auch nicht wohlfühlen dabei, aber man würde es eben trotzdem vorschlagen und es gibt auch keine andere Möglichkeit. Also die können nicht Nein sagen, sondern die sind dann so, ja, okay, wir machen es jetzt. Und dann siehst du halt auch, wie die sich da so hinter ihrem Pult vorbewegen und dann so ein bisschen unbeholfen loslegen. Und dann geht vielleicht auch mal so ein Anzug kaputt, ja, weil die sind ja auch, also die Klamotten sind ja maßgeschneidert, aber eben nicht dafür,
nicht Breakdance
sicher. Headspin zu machen oder so, weißt du. Und dann würde bei Scholz würde so ein Ärmel so, der wäre an der Schulter so gerissen, weißt du, und dann würde die restlichen 45 Minuten, müssten die so ein bisschen zerfranst da stehen auch.
Wobei, insofern fände ich es cool, wenn, also ich brauche ja gar nicht das, sondern die holen sich dann quasi so ein Champion. Ja, also es gibt dann quasi so eine, das ist jetzt der Breakdance Battle und jeder ernennt dann einen Champion. Jeder hat dann quasi schon ready, so aus seinem Portfolio.
Ja.
Quasi, dann konnte einer hier ist der Stefan von den Flying Steps.
Ja. So eine Art Gladiator, der für sie kämpft oder was.
Für sie kämpft, ja. Und das finde ich gut.
Ja.
Wie wäre es so, also es gab ja bestimmt wieder so Regeln. Also ich bin ja der einzige Bunde, der es nicht gesehen hat, aber es gab doch bestimmt wieder so Regeln, dann durfte man irgendwie nur eine Minute sprechen oder so. So war das jedenfalls bei Merkel mal.
Du musst eine Minute sprechen. Bei Merkel war es dann gezwungen. Sprechen Sie doch bitte mal eine Minute.
Das wäre geil, wenn die auch in so einen, weißt du, die gehen in so einen Käfig, wie so eine Telefonzelle, wo Wind drin ist. Und dann können die so extra Minuten sammeln, wie so Geld, Leben bleibt an dem Anzug. Und dann können sie da rauskommen.
So Buzzwords müssen sie sammeln. Das meine ich so, weißt du, so kleine Gimmicks. Oder die müssen zwischendurch mal eine halbe Minute Seil springen oder so, weißt du, um halt so ein bisschen Stimmung da reinzubringen. Weil bei dem Scholz, ich weiß nicht, ob Olaf Scholz Beine hat. Ich weiß es
nicht. Weiß keiner.
Es kann sein, dass der aus dem Stativ reingerollt wurde.
Kein Mensch weiß das. Kein Mensch
weiß
das.
Den Rollstuhl von Wolfgang Schäuble ausgesucht.
Ja. Oh, das ist geschmacklos.
Ja.
Wo sitzt Wolfgang Schäuble dann?
Und
Stuhl halt. Auf dem Boden.
Und wenn du überlegst, ne, ich weiß nicht, ob das beim letzten Duell auch schon war. Ich glaube, beim letzten Duell war das nicht so, aber ich glaube davor, ich habe ja schon ein paar Kanzlerduelle
in meiner
Zeit habe ich ja schon ein paar Kanzlerduelle mir angeschaut. Ne? Ja.
Da wurden wir noch von Thomas Gottschalk moderiert, ne?
Nee, von Stefan Raab.
nice.
Es gab ja, also es ist ja so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, wie der Deal aktuell so ist, aber es ist ja schon so, dass es quasi diese nicht Absprache gibt, aber schon so dieses Agreement, ja. Es gibt halt diese zwei, drei Duelle, die dann halt, Trielle, die dann veranstaltet werden. Ich glaube, es gab sonst immer zwei. Und eins läuft dann quasi in den Öffentlich-Rechtlichen und eins läuft in den Privaten. was quasi auch so ein, natürlich auch so ein klassisches Privat versus Öffentliches, da muss ja auch so ein bisschen Ausgleich geschaffen werden, da unterstützen die sich gegenseitig und so. Das ist ja auch alles korrekt, ja. Und gab es immer auch so ein Moderatoren-Set damals, was, glaube ich, auch beide Duelle gemacht hat, aber sie waren quasi, es waren quasi Moderatoren vom Privaten und vom Öffentlich-Rechtlichen, die dann quasi jeweils eingesetzt wurden. Ich glaube nicht, dass es diesmal so ist, weil diese Pina Atalay war dabei. Ich dachte, dass die zur RTL gewechselt ist und nicht, weil die kommt aus dem Öffentlich-Rechtlichen, aber ich bin mir gerade unsicher. Ich habe recherchiert schon. Ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall, weißt du, da war halt auch mal ein Stefan Raab dabei. Als Stefan Raab hatte ja so eine Phase in seiner Karriere, wo er, glaube ich, auch irgendwie gehofft hat, dass er dann doch wieder so ein bisschen so ein seriöser Günther Jauch werden könnte. Und dann es gab ja auch mal so eine Debattensendung, die Stefan Raab gemacht hat, ne?
Ah, echt, stimmt. Das war ziemlich am Ende seiner.
Die letzte Frage oder so, oder bis zum letzten Punkt, oder wenn der letzte geht, dann macht's Licht aus, oder irgendwie sowas hieß es.
Ja. Schmissig.
Ja, und da war was los. Weißt du, Stefan Raab hat aber einen Witz gemacht, und so, ja. Also es war auch immer so Frau Kanzlerin und so, aber weiß ich.
Ja, aber im RTL, bei dem RTL-Team wurde ja auch ein bisschen gestichelt und ausgeteilt. Also ich fand, manche Fragen waren schon so ein bisschen Bild-Zeitungsüberschriftenmäßig gestellt. Also als es dann zum Anfang ging und dem Scholz so gesagt wurde, ja, Herr Scholz, schämen Sie und Ihre Partei sich eigentlich für den Umgang mit der Evakuierung der Leute aus vom Flughafen Kabul und solche Sachen. Also
fand das eigentlich relativ, also ja, ich weiß, was du meinst.
Ich find's okay, das so zu fragen. Also ich habe damit kein Problem. Aber ich habe auch gedacht, die Frage wäre so vielleicht nicht überall so gestellt worden.
Und Paul, jetzt hast du es dir angeschaut und hast du jetzt das Gefühl, hast jetzt da was, eine Erkenntnis gewonnen, die dich in deiner politischen Meinungsbildung in irgendeiner Weise weiterbringt, bestätigt?
Nee, nicht so richtig. Es ist diesmal ohnehin ziemlich aufregend alles für mich, weil ich natürlich.
Für die erste Wahl.
Nee, weil ich natürlich nicht zum ersten Mal wähle, aber zum ersten Mal sehr unsicher bin darüber, was ich wählen soll. Und zum ersten Mal auch so ein bisschen, obwohl ich eine unglaubliche Notwendigkeit verspüre, wählen zu gehen und irgendwie daran teilzuhaben, dass sich was verändert, auch gleichzeitig so eine Politikverdrossenheit empfinde, ja. Und wenn ich die drei da sehe, und ich fand es eigentlich jetzt ganz geil, mir das anzugucken, weil da sind jetzt dann schon mal alle drei und dann äußern die sich auch noch zu den gleichen Fragen und so. Das ist ja schon eigentlich ein ganz gutes Format und habe mir das deswegen auch wirklich komplett angeguckt. Aber so richtig weitergeholfen hat es mir nicht, weil ich finde, zu verschiedenen Sachen sagen die verschieden kluge Dinge. Und bei manchen fasst du dir an den Kopf und bei manchen denkst du so, ja, okay, das klingt ganz vernünftig. Und leider ist es nicht so, dass nur eine Person alle vernünftigen Sachen gesagt hat und eine Person alle dummen Sachen gesagt hat, sondern dass bei jedem so ein bisschen was dabei war. Mhm. Und es hilft mir nicht so richtig weiter. Mhm. Ich finde nicht, dass die Diskussion unnötig war. Ich glaube schon, dass die auch so ein bisschen Standpunkte klar gemacht haben, auch vor allen Dingen, wie die zueinander stehen, so in gewissen Dingen. Und ich glaube auch, obwohl ich von dem am wenigsten Fan bin, dass zum Beispiel der Laschet das ziemlich gut gemacht hat, ehrlich gesagt. Hm. Ich glaube, der hat zumindest, ich denke, dass zumindest die Leute, die CDU wählen, auf jeden Fall jetzt stärker bei ihm sind. Ich glaube, der hat das schon ganz gut gemacht, so für sein Lager.
Der hat einer Feuer unterm Arsch gehabt.
Ja, der war halt, also der wirkte halt auch abgeklärt einfach, ne? Und hat sich halt bei manchen Sachen, manchen Vorwürfen, hat er sich auch irgendwie einfach so von Mimik und Gestik nicht gefallen lassen, was ja irgendwie auch einen Standpunkt unterstreicht, so. Also der war schon irgendwie sehr bei der Sache. Ich finde, bei der Annalena Baerbock wirkte das manchmal so ein bisschen auswendig gelernt, auch wenn ich ihr total abkaufe, dass sie mit dem Herzen dabei ist, was sie aufwendig aufgesagt hat, so. Und bei Scholz, keine Ahnung, was mit dem ist. Der ist einfach, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was müsste in dem Studio jetzt passieren, damit der seine Augenbrauen hebt. Mhm. Also in dem Triell ist nichts passiert, was dazu geführt hat. Und das Geilste fand ich immer, wenn der dann irgendwie so ein bisschen angegangen wurde von den anderen oder eben zumindest gerade nicht am Wort war und darauf hingedeutet hat, dass er gerne was sagen würde. Der hat einfach die besten Gesten gemacht, weil er hat mit Händen und irgendwie auch mit seinem Gesicht versucht, darauf hinzuweisen, dass er dazu gern was sagen möchte. Aber der Typ ist einfach komplett emotionslos. Der ist wie ein Stück Holz, Alter. Es war nicht so richtig. Ja, weiß ich auch nicht.
Ja, also Olaf Scholz ist einfach die Ausgeburt des Aufgebens. Ja. Das ist quasi, also der Fakt, dass dieser Typ gerade, und da gibt es wahrscheinlich 1000 verschiedene Gründe, warum es so ist, und auch viele, die nichts mit ihm zu tun haben, dass er da gerade in Umfragen vorne liegt, ist einfach Deutschland aufgegeben.
Ja,
das ist einfach so, ja.
Krass.
Also okay, fuck it, Alter.
Warum
der ganze Scheiß ein?
Also ich finde es schon interessant, und ich meine, wir können irgendwie vielleicht uns auch gern darüber unterhalten. Ich finde halt so von dem, was die so gesagt haben und was man so gehört hat, gab es irgendwie, muss ich mit Erschrecken feststellen, auch konservative Dinge, wo ich irgendwie dachte, ja, ich verstehe, was du mir sagen willst, und ich glaube auch, dass du irgendwie recht hast. Aber es war auch viel, finde ich, von dem, was die Annalena Baerbock so kritisiert hat, war auch dabei, wo ich dachte so, ja, also ich verstehe auch ihren Standpunkt total, und dachte die ganze Zeit so, naja, wahrscheinlich ist die traurige Wahrheit für mich irgendwo in der Mitte zwischen den beiden, und wahrscheinlich ist es der Olaf Scholz, aber ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie er in dieser Mitte steht. Weil
das ist ein bisschen das Interessante, ne? Dadurch, dass es quasi drei Optionen gibt. Also vielleicht ganz kurz, ich fand's unglaublich langweilig.
Ja,
ich fand's irgendwas zwischen langweilig und frustrierend, wie das so oft bei solchen Interviews und solchen Diskussionen. Ich habe es mir letztlich nur angeschaut, weil ich dachte, vielleicht muss man sich das auch mal angeschaut haben. Ich bin dann auch doch relativ enttäuscht. Ich bin enttäuscht, weil es auch mein Frust ist einfach mit Deutschland sitzt ja fest, so ich, das ist, da traut sich einfach keiner. Mhm. Keiner von denen traut sich irgendwas. Mhm. Das ist einfach alles so auf extrem safe gespielt und so auf extrem, um Gottes Willen, wenn ich jetzt da ein bisschen zu mutig bin, dann bekomme ich das morgen alles um die Ohren gehauen, und und alle stecken da fest, ja, also die einen, die Underdogs mal waren und jetzt irgendwie ihre große Chance gesehen haben, tatsächlich mal was zu reißen, irgendwie die Grüne Partei irgendwie mit haben panische Angst davor, dass morgen Gerhard Schröder in der Bildzeitung sagt, die Currywurst muss gerettet werden und der große Aufschrei beginnt. Die SPD weiß nicht, wie sie es geschafft hat, dass sie nur noch bei im Grunde eigentlich nur bei, was weiß ich, 15% liegt und das jetzt durch Zufall auf 25 geschafft hat, aber nicht, weil alle sie wählen wollen, sondern weil keiner mehr die anderen wählen will. Die Union weiß auch nicht so genau, was mit ihnen geschieht, und realisieren jetzt auch Stück für Stück dieser alte Joke, so man realisiert jetzt dann, man kann der Union zuschauen, wie sie realisiert, dass Angela Merkel nicht mehr da ist. und auf einmal ist nicht garantiert ist, dass sie gewinnen können, so, ja. Also es ist so ein bisschen, und alle rennen irgendwie kopflos im Kreis, und keiner traut sich irgendwas. Also ich habe da nicht irgendjemanden gehört, der eine Formulierung seiner oder ihrer Vision unseres Landes, der ich weder voll und ganz zustimmen würde oder davon quasi so engaged wäre,
ja,
noch eine Version, wo ich sagen würde, das ist das Schlimmste ever.
Ja.
Also es ist so glatt gewesen und lame gewesen, dass da irgendwie, und viele, also was ist viele, ich habe ein paar Mal den Vergleich gehört, und ich kenne mich mit dem amerikanischen Wahlkampf dann nicht so krass aus, der war natürlich auch anders, aber so der Wahlkampf innerhalb der Demokratischen Partei bei den Amerikanern, ja, dass man sich am Ende vom Tag einfach auf den geeinigt hat, der am wenigsten problematisch ist, so der nette Onkel, so, ja, der auch nicht irgendwie super innovativ um die Ecke kommt, und dann halt zumindest bei den Amerikanern dann das genutzt wird, um quasi die wichtigen Themen anzugehen, aber das weiß man halt auch erst, seitdem man an der Macht ist, und bei Deutschland, ich weiß es nicht, also ich bin da sehr ich bin sehr frustriert von dem ganzen Schauspiel da.
Naja, ja, und vor allen Dingen willst du halt auf der anderen Seite auch nicht so eine, was weiß ich, also oder andersrum, die Kritik an der Langeweile oder dieser, was weiß ich, Trägheit oder dieser Dröge, so die das mit sich bringt, ja, die kommt ja auch so ein bisschen aus diesem Wunschgedanken vielleicht, dass da vielleicht sich eine schillernde Figur hervortut, die eben irgendwie innovativ und mutig und visionär irgendwie voranschreitet, ja, und auch vielleicht ein bisschen irgendwie auf sich aufmerksam macht, aber auf der anderen Seite, und ich würde mir sowas auch wünschen, oder ich würde sowas auch schön finden, aber auf der anderen Seite bin ich halt auch froh, dass es so eine Person nicht gibt, weil die kann ja genauso gut für Sachen stehen, was weiß ich, für das Wahlprogramm der AfD stehen, zum Beispiel, ja, und dann hätten wir, also ich will nicht einen Trump da stehen haben, weißt du, was ich meine?
Ja. Also ich weiß voll, was du meinst, aber
ich gebe dir auch recht, dass die einfach, also weißt du, selbst wenn die Situation aktuell schwierig ist und viel Kraft und Arbeit benötigt, die drei haben es ja nicht mal geschafft, Hoffnung zu machen. Also weißt du, die konnten ja nicht mal sagen, ja, es ist alles scheiße und ja, wir werden nicht so viel besser machen können, aber so und so und so geht's vielleicht weiter, sondern die haben, also weiß ich nicht, es war halt so ein Abgewichser einfach so. Also da wurde nicht, ja, weiß ich nicht, weiß ich auch nicht. Es macht mich richtig ein bisschen fertig, muss ich sagen.
Also es ist halt auch so ein bisschen, ich meine so gar nicht mal die Person, sondern ich meine auch so diese, das klingt jetzt so martialisch, ne? Aber so die mutigen Ideen.
Ja.
So, ja. Und auch vielleicht Ideen, an denen man sich irgendwie abarbeiten kann.
Ja.
So, ja. Und das ist irgendwie, jetzt kann man sich hinstellen, jetzt kann ich mich 2 Stunden lang mit einem Konservativen drum streiten, ob es jetzt klüger ist, die Steuern zu erhöhen für die Unternehmen oder nicht. So, ja, da kann man jetzt irgendwie unterschiedlichen Schulen angehören. Und natürlich ist ein Großteil des politischen Geschehens genau das. Ja, und ein Großteil der Macht, die diese die Politik auch hat, ist quasi genau das, ja. Aber so diese quasi die große mutige Idee ist irgendwie nirgendwo so wirklich vorhanden.
Da liegt
jedenfalls habe ich es nicht gesehen.
Da liegt so ein bisschen der eine Punkt, bei dem ich mich so, weiß das ich, bei dem bei mir so Fragezeichen entstanden sind, wo ich dann irgendwie auch nicht mehr so richtig wusste, wo ich eigentlich stehen soll. Und dann bin ich zu einem Schluss gekommen und ich wollte einfach mal mit euch irgendwie bequatschen. So, vielleicht habt ihr da noch einen Input, den ich nicht sehe. Und zwar ging es halt auch, ich fasse es jetzt mal ein bisschen gröber, ja. Also es war, ich will jetzt nicht ins Detail gehen oder kann nicht ins Detail gehen, weil ich dafür auch zu dumm bin und zu uninformiert. Aber es ging im Wesentlichen darum, dass ja irgendwie ein gewisser Klimaschutz, eine gewisse CO2-Neutralität irgendwie her muss in Deutschland. Und dann gibt's halt verschiedene Sachen, die gemacht werden und alles kostet irgendwie Geld. Und dann war so ein bisschen die Frage, wie kann man das umsetzen? Und so wie ich es jetzt, wie gesagt, für mich einfach zusammenfasse und dargestellt habe, ist, du hast auf der einen Seite der Laschet, der so ein bisschen sagt, so, naja, nee, wir können das Einkommen oder das Vermögen nicht wirklich weiter oder höher besteuern, weil er sagt, in den mittelständischen und kleinen und großen Unternehmen, also in der Wirtschaft, muss Geld sein, damit die Möglichkeit haben zu investieren in Technologien, die ihnen die CO2-Neutralität ermöglicht. Wohingegen, so wie ich es verstanden habe, auf der anderen Seite die Grünen stehen, die so ein bisschen sagen, ja, irgendwie, das kostet alles, es wird alles Geld kosten. Wir haben jetzt verschiedene Ansätze, wie wir CO2-Neutralität herstellen können.
Ja.
Es wird alles Geld kosten. Wir erfordern eine Steuererhöhung, damit wir mit diesen mehr Steuereinnahmen diese ganze Sache finanzieren können. Mhm. Und da war ich so ein bisschen, habe ich mich kurz erschrocken, weil ich kurz dachte, ich glaube, ich bin da auf der Seite von Laschet, weil ich glaube schon, dass es viel, bestimmt nicht alle, bestimmt nicht ausreichend, aber ich glaube schon, dass es viele Unternehmen gibt, die, wie er sagt, wirklich von sich aus Bock haben, CO2-neutral zu sein, zu arbeiten, nachhaltig zu arbeiten, irgendwie gut zu arbeiten, aber es kostet eben Geld und das Geld müssen sie haben sie sich im besten Fall selber erwirtschaftet und können es dann eben investieren und dann soll man sie auch machen lassen. Finde ich irgendwie einen vernünftigen Ansatz. Auf der anderen Seite bin ich dann irgendwann dazu gekommen, wenn ich es richtig verstanden habe, gilt dieser erhöhte Steuersatz ja bloß für ein Einkommen ab 100.000 oder sogar noch höher. Und dann dachte ich mir, wenn du ein mittelständisches Unternehmen hast, mit dem du so ein Vermögen, also so ein in Anführungszeichen Vermögen einfahren kannst, dann finde ich es auch nicht mehr frech zu sagen, ihr müsst 3% mehr Steuern bezahlen, weil weißt du, was ich meine? Dann finde ich das auch irgendwie nicht mehr frech. Mhm. Und bin dann doch wieder so zu den Grünen übergeschwenkt oder zu dieser Steuererhöhungssache, die die SPD auch will. Ich will das jetzt gar nicht so den Grünen zuschieben. Der Scholz hat gesagt, er ist auch für diese Steuererhöhung. Und die erste Frage, habe ich das so richtig verstanden einigermaßen und gibt es da irgendwas, was ich übersehe?
Also es ist schon, also ich habe auch keine Ahnung, ne? Spoilers, wir haben alle keine Ahnung, aber hier ist mein Tipp ist, es gibt tatsächlich, wenn, also das, du sprichst das Richtige an, das sind die wichtigen Diskussionen, die am Ende vom Tag viel ausmachen, ja, weil ich glaube, es ist an sich jetzt kein Geheimnis, dass wie das ja alle drei mehrfach wiederholt haben, dass wir ziemlich radikal und großflächig die Art und Weise, wie wir wirtschaften, die Art und Weise, wie wir leben, verändern müssen. Und das bedeutet, dass wir viel verändern müssen und Veränderung kostet einfach Geld. Es muss einfach irgendwie gemacht werden. Ja, sei es, dass du Energieausbau betätigst, sei es, dass du Unternehmen umbaust, indem sie in gewisse Bereiche investieren. Und Investitionen kosten immer ein Schweinegeld. Ja, und Investitionen müssen sich für Unternehmen rechnen. Also die müssen auch davon ausgehen, dass wenn sie das Geld ausgeben, dass also wenn VW, es ist mal jetzt sehr plakativ, weil das ist alles schon viel weiter und viel weniger weit und viel konkreter und viel unkonkreter, als ich das jetzt gerade formuliere und vereinfache, aber am Ende vom Tag muss VW beschließen, okay, wir machen jetzt full on, was weiß ich, elektrisch, ja, und die Schifffahrt muss full on auf, was weiß ich, Wasserstoff umsteigen und also ein Kram, ja, und das kostet alles Geld und die müssen das Gefühl haben, dass sich das lohnt, ja, und da gibt es sehr viele Leute, die sehr kluge Sachen dazu sagen. So ein Tipp, den ich zum Beispiel geben kann, ist, ein Gespräch bei, ich weiß nicht, ob es Illner war oder ich glaube, die Illner war es, wo Habeck und Merz gestritten haben. Und da ging es viel darum. Und ich finde, Habeck und hat da ziemlich kluge Sachen gesagt und das so ein bisschen erläutert, wie ihre Meinung ist. Und jetzt muss man sagen, okay, wo kommt das Geld her? Und da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Also wo kommt das Geld her? Frage Nummer eins, glaubst du, dass der Staat da, wie heißt es so schön, Incentives setzen muss? Ja, also der Staat muss quasi in irgendeiner Weise seine die Anreize schaffen, dass die Wirtschaft sich in eine gewisse Richtung bewegt. Wenn du der Meinung bist, dass das so ist, ja, dann muss der Staat das ja irgendwie finanzieren. Also er muss irgendwie sagen, okay, er muss gewisse Subventionen anbieten, er muss was auch immer. Ja, ein Beispiel.
Naja, das heißt, es muss er eigentlich nicht.
Warum sollte ein Unternehmen das machen?
Weil der Staat das gesetzlich vorschreibt, zum Beispiel.
Dann würdest du quasi.
Die Politik kann ja auch einfach einen rechtlichen Rahmen schaffen. Die könnte ja strikt sagen, ihr dürft nicht mehr so und so. Und wenn sich darauf, es wird bestimmt nicht so sein, es wird bestimmt dann für 1000 Gerichtshöfe gehen und dann wird gesagt werden, bla, geht nicht.
Okay, um es mal zu verkürzen, das wäre quasi so der radikalste Ansatz, dass man gewisse Sachen einfach verbietet und dann einfach die Wirtschaft in Anführungszeichen zwingt, sich zu bewegen. Und dieser Zwang würde aber, je nachdem, wie strikt du ihn quasi aufsetzt, und du musst ihn aber halt dann sehr strikt aufsetzen, dazu führen, dass Unternehmen strugglen würden, wahrscheinlich.
Ja, und Unternehmen abwandern würden, weil sie
es halt woanders
nicht machen würden. Müssen.
Ja. Genau, so.
Aber da hat zum Beispiel der Laschet auf der anderen Seite gesagt, dass es auch Unternehmen gibt, die eben bereit sind, in erneuerbare Energien zu investieren oder was weiß ich, oder eben CO2-Neutralität zu erreichen. Da gibt es ja verschiedene Wege, CO2-Neutralität zu erreichen. Und er hat gesagt, er hat gesagt, auf der anderen Seite ist es auch so, wenn wir ihnen hier das Geld wegnehmen, dann gehen sie eben, oder also Steuern erhöhen, jetzt nicht Geld wegnehmen, ich setze es jetzt mal gleich frecherweise einfach, dann gehen die eben woanders hin und machen es einfach da. Und dann ist die Technologie an einem anderen Standort. Also der war er das? Ich weiß, doch, ich glaube, er war das. Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Der auch gesagt hat so, ja, wir müssen uns auch so dessen bewusst sein, dass es eben deutsche Technologie gibt, die einiges kann, und dann ist es auch wert, es hier zu halten, so, weißt du? Also es ist ja, abwandern kannst du ja auch auf zwei Wege erreichen, quasi.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, also keiner will, dass die Wirtschaft abwandert.
Ja.
Ja, also ich glaube, das ist kein Thema. Also ja. Es will niemand, dass die Wirtschaft die Arbeitsplätze schafft und auch die Steuereinnahmen besorgt, woanders hingeht. Das will keiner. Ja? Ja. Das heißt, du willst es quasi irgendwie balancen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, sagst, okay, du willst es irgendwie behalten, du willst die Incentives schaffen und so weiter und so fort. Das heißt, du willst das fördern. Ja? Du willst quasi sagen, okay, das heißt, jeder, der sich ein Solarzellen auf sein Haus packt, bekommt es zu 50% vom Staat subventioniert. Über die KfW, irgendwie über Kredite, über zinslose Kredite oder vielleicht sogar quasi das Geld einfach geschenkt. Ja, so Glückssatt. Und damit würdest du ja quasi, sag jetzt mal, natürlich banales Beispiel, ja, damit würdest du quasi ja den ganzen Solarsektor extrem ankurbeln, weil einfach jeder würde das dann machen würde da Geld investieren. Und das Geld, was der Staat da aufnimmt, das muss er ja irgendwo herhaben. So, und da kommt quasi die andere philosophische Frage, wo kommt der Staat das Geld her? Bekommt der Staat das Geld, indem er die Ausgaben, die er hat, kürzt? An einer Stelle und an anderer Stelle dann ausgibt, ja, bekommt der Staat das her, indem er seine Einnahmen erhöht, das heißt, er erhöht die Steuern, er bekommt das Geld irgendwo her, oder, und das ist die dritte Option, ist, der Staat nimmt Schulden auf, der Staat leiht sich Geld, und da kommst du dann quasi in die Situation, was sind Schulden? Und das ist dann auch eine sehr volkswirtschaftliche, philosophische Frage. Ja. Ja? Was sind Staatsschulden eigentlich? Ja, und da kommen ja quasi so die Philosophie der einen an, die sagen, Staatsschulden ist quasi schlecht und darf man nicht machen und ist schrecklich. Und die andere Philosophie ist zu sagen, Staatsschulden sind nicht per se schlecht. Und insbesondere sind Staatsschulden nicht schlecht, wenn sie was schaffen. Also wenn du einen Gegenwert dafür hast. Und ein Gegenwert ist zum Beispiel, dass du auf allen Fantasiebeispiele, ja, das fordert keiner, ne? Aber du baust über jede Autobahn, baust du ein Solarzellendach.
Ja.
Ja? Das ist ja dann da.
Ja.
Das heißt, du hast ja ein Investitionsgut. Das heißt, das ist wie das Unternehmen, was jetzt das Geld nimmt, Schulden aufnimmt, damit es sich einen Ofen kaufen kann oder eine Maschine. So, weißt du? Das ist ja im Grunde so, das ist ja nicht weg, das Geld. Das ist ja quasi investiert in irgendwas. Und Staatsschulden aufnehmen, um das als Renten auszuzahlen, ist halt schon ein bisschen schwieriger, weil das Geld ist halt weg. So, das gibt halt, bekommst du halt irgendjemanden. Aber Staatsschulden aufzunehmen, um die in Bildung zu investieren, damit deine Bürger besser ausgebildet sind und besser, das ist dann vielleicht schon wieder was anderes. Und das sind, ich sag nicht, dass das eine richtig oder das andere richtig ist.
Ja, ja,
ich sag auch nicht, dass ich da meine, dass ich das alles zu 100% verstehe, aber das sind groß und ganzen so die großen philosophischen Unterschiede und Diskussionspunkte, um die es geht, ja. Und du hast dann natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel, und das ist wieder sowas wie Gesetze, ja. Der CO2-Preis ist ja im Grunde eine Idee, dass du sagst, CO2 zu produzieren verursacht Kosten. Und zwar die Kosten, die literally der Umbau zur CO2-Neutralität kostet. Ja, und die Schäden, die es in Nordrhein-Westfalen anrichtet, wenn da die Flut kommt. Ja, das sind einfach literally Kosten von CO2. Ja, ja. Und die muss jemand bezahlen. Und die Bezahlungen sollten die machen, die quasi CO2 ausstoßen. Und wenn du jetzt genau, wenn du als Unternehmen sagst, ja gut, ich produziere aber Stahl, das ist ja das schöne Beispiel, und Stahl zu produzieren in Deutschland kostet dann CO2 und das ist sauteuer, dann kommt wieder Stahl immer teurer und da kommen wir wieder, sorry für die Verschwörung, aber dann kommt wieder Bill Gates ins Spiel, ja, der quasi in seinem Buch gesagt hat, die großen Veränderungen, ja, sind nicht ein E-Auto. Weil ein E-Auto ist an sich als Technologie interessant und stabil genug, dass Leute Bock haben, sich ein E-Auto zu kaufen.
Stabil genug.
Ja, genau. Ja. Aber CO2-neutraler Stahl, der teurer ist wie nicht CO2-neutraler Stahl,
ja,
ist immer noch Stahl.
Ja.
Es gibt keinen, also es ist nicht, es ist kein besserer Stahl.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ein Tesla ist ein besseres Auto als ein, was ist das Gegenbeispiel?
Ein
7er BMW.
Ja.
Also was ist, ist ein besseres Auto und deswegen wollen Leute den kaufen. Das ist nicht das Problem. Ja. Das heißt, wie schaffst du es, dass quasi Firmen bereit sind, dass es sich lohnt für eine Firma, CO2-neutralen Stahl zu produzieren? Hm. Und eine Idee, was die Europäische Union versucht umzusetzen, ist, dass du sagst, wenn Stahl importiert wird, weil die Chinesen produzieren Stahl, der nicht CO2-neutral ist, weil Stahl kannst du überall produzieren. Ja.
Ja, ja.
Wenn du das importierst, dann musst du einen CO2-Preis auf den importierten Stahl bezahlen.
Mhm.
Und auf einmal wird der CO2-belastete Stahl quasi teurer oder genauso teuer wie der, der in Europa CO2-neutral produziert wurde. Und das sind quasi die großen Gedankengänge.
Ja, ja.
Ja? Das sind die Gedankengänge, die passieren und die großen Hebel, die bewegt werden. Und da pullt jeder an einer Ecke an der anderen. Und die einen sagen, die großen Unternehmen, VW und diese ganzen Kasper da, die sagen, wir sind ready, wir können loslegen, aber wir brauchen, das ist so ein bisschen auch so, es ist auch so ein kleines bisschen, wenn man verschwörungsmäßig drauf ist, auch so ein kleines bisschen der Dolch in der Hand von denen, die sagen halt, aber wir brauchen ein bisschen Subvention vom Staat, damit es sich lohnt, so als Anlauf.
Ja, ja. Ja.
So, und dann, und so, solche Diskussionen gibt's halt. Und da kann man sich halt beschäftigen und schauen, wer was macht und wie was passiert. Auch wenn das die Bild-Zeitung und manche Diskussionen im Freundes- und Bekanntenkreis suggerieren. Ich glaube nicht, dass der Klimawandel aufgehalten wird mit der flächendeckenden Verpflichtung eines Veggie Days in allen öffentlichen Kantinen. Das ist ein schönes Symbol und es ist auch, also ich verstehe die Gründe, warum er das hintermacht, aber das ist nicht das, was sich verändern wird.
Nee, voll nicht. Ja.
Und genau, das sind die Diskussionen, die halt geführt werden. Und diese Diskussion wurde ja nur so wirklich nicht mal im Ansatz diskutiert. Und wenn sie diskutiert wurde, wurde sie auch nicht mutig diskutiert.
Nee.
Also es hat auch keiner, die Grünen haben auch nicht auf den Tisch gehauen, so, wir machen das so und so und so und so und so. Und so läuft es.
Ja, am schlimmsten fand ich es ja fast noch zum Anfang bei der Frage mit den Ausgaben für die Bundeswehr und mit diesem Drohnengelaber da zum Anfang, weißt du? Das fand ich ja noch mit am gruseligsten, wo ich so dachte, okay, da wird gar nicht mehr so richtig darum geredet, sondern ist es eine kluge Sache? Sollten wir das machen? Sollten wir uns an Kriegen beteiligen oder was weiß ich?
Ja, ja.
So, dann denke ich bloß so, naja, wer sagt denn jetzt klar zu bewaffneten Drohnen ja und wer nicht? So, weißt du?
Ja, ja. So, oder weißt du, dass jemand sagt so, ganz ehrlich, bewaffnete Drohnen ist was wir nicht wollen.
Ja.
Da wird drum gestritten, wer denn jetzt schuld dran ist, dass wir noch keine haben oder welche haben, keine Ahnung.
Genau.
Aber die Grundsatzdiskussion, wollen wir das ethisch-moralisch und sollten wir nicht vielleicht genauso wie bei Atomwaffen und biologischen Waffen und chemischen Waffen sagen, bewaffnete Drohnen sind ethisch-moralisch zu verpönen und wir wollen das nicht. Ja, so auf dem Level wird da gar nicht, auf dem radikalen Level, auf dem Diskurslevel sind die gar nicht. Das sind alles drei Parteien mittlerweile, die sich alle ready machen, damit sie regieren können.
Naja, und koalieren können auch. Ne?
Und auch also koalieren können. Das ist ja das Tragischste an der ganzen Sache. Ja, am Ende vom Tag gibt es dann irgendwie ein Wahlergebnis.
Ja.
Und irgendeiner fliegt auf die Fresse und irgendeiner schafft es irgendwo reinzukommen. Ja. Und dann gibt es ein paar, wenn wir Glück haben, ja, versagt die Union, ja. Und der Laschet und der Merz und ist weg und ich Glück ist wirklich ein Stretch hier, ja.
Ja.
Wenn wir Glück haben, in Anführungszeichen, ja, versagt die Union. Laschet muss sagen, okay, ciao, ich habe verkackt, zurück nach NRW.
Ja.
Merz sagt, okay, ich komme in 10 Jahren wieder. Der Wirtschaftsexperte der Union kommt dann in 10 Jahren wieder raus. Und dann kommt irgendwie Söder und sagt, alles klar, dann koaliere ich halt, dann kläre ich das und ich koaliere dann halt mit der FDP und den SPD oder mit den Grünen oder was weiß ich. Ja? Also irgendeiner fliegt auf die Fresse und dann wird es irgendwie am Schluss werden die alle miteinander reden, wenn alle versuchen, mhm, irgendwie einen Kompromiss zu finden, was ja auch Teil der Demokratie ist. Weil es ist ja, es ist ja so ein bisschen so assi, es klingt, ich habe wieder, muss wieder aufpassen, dass ich zu viele Monologe halte, aber das Dramatische ist halt, ohne jetzt demokratiefeindlich zu sein, im Gegenteil, ja, aber es spiegelt einfach den Volkswillen wider. Und der Volkswille ist aktuell, wir wissen nicht genau.
Ja, ja, ja.
Wir haben alle irgendwie, wir wissen irgendwie, ist gruselig.
Weiß aber ich jetzt so, auch nicht so.
So richtig genau, keine Ahnung, ob wir jetzt Steuer hoch oder runter, Flüchtlinge rein oder raus, was alles, irgendwie so ein Zwischengewurschtel wäre doch ganz okay, eigentlich, oder? Das wäre doch ganz in Ordnung. Und vielleicht haben wir ja Glück. Und irgendwas passiert dann bis dahin nochmal. Vielleicht kommen ein paar kluge Schattenminister und ein paar kluge Deep State-Leute, die sagen, ja, weißt du, was ganz gut wäre, wenn wir das irgendwie klären würden und es bemerkt dann auch keiner. Und auf einmal sind wir klimaneutral und tada, habt ihr gar nicht mitbekommen, ne? Also, keine Ahnung. So, das ist echt, das ist einfach schon speziell.
Na, Mann. Aber abgefuckte Situation auf jeden Fall. Ich habe, wisst ihr schon, ihr müsst nicht sagen, was, wisst ihr schon, was ihr wählen wollt?
Ja, ich habe auf jeden Fall eine Tendenz. Ich harre noch mit mir selbst, aber ich habe irgendwie schon einen Plan, ja.
Ich habe zumindest für Bundestagswahl gibt's den Wahlomaten noch nicht, ne? Es gibt bloß für die regionalen Sachen gab's schon einen für Berlin. Den habe ich mal gemacht. Da kam halt wie immer die Partei raus, aber
die hacken den auch, ne?
Ja, voll. Also die, ich weiß schon, dass ich das nicht ernst nehmen kann, aber es war trotzdem witzig.
Ja.
Ich sage jetzt auch mal was.
Sorry, Luis.
Nee, alles gut, ist überhaupt kein Problem. Ich habe halt leider tatsächlich einfach gemerkt, ich habe das Triell nicht geguckt, weil ich keinen Bock hatte, mich aber geschämt habe, das nicht zu gucken, weil ich so dachte, naja, komm, das eine Mal im Jahr. Nee, Quatsch. Und dann dachte ich irgendwie, vielleicht verpasse ich auch nichts. Und so wie ich jetzt im Nachhinein drüber gelesen habe, habe ich auch nicht so viel verpasst.
Naja, hast du auch nicht.
Um deine Frage zu beantworten, ich habe auch eine Tendenz, in die es geht. Bei mir kommt, wie eigentlich immer im Wahlomat, also ich hab's vorhin auch für Berlin gemacht, kam die Linke raus, so wie bei mir immer die Linke rauskommt.
Kommst ja auch aus dem Osten. Das ist ja Pflicht.
Ja, ich habe ja auch meinen SED-Ausweis, ist ja auch noch hier im Schreibtischschublade nebenan, obwohl ich ja da gar nicht mehr geboren bin. Ich bin ja ein Jahr Osten, habe ich irgendwie noch so in der Windel mitgekriegt, keine Ahnung. Aber keine Ahnung, ich habe tatsächlich einfach leider gerade gemerkt, wie ihr so gerade so drüber gesprochen habt, wie immer, wenn eine Bundestagswahl ist, dann möchte ich nur mal kurz nochmal appreciaten, dass wir jetzt quasi eine Legislaturperiode zusammen Podcast machen. Crazy, ne?
Ja, nicht crazy.
Dass diese Gespräche, die wir vor den Bundestagswahlen, sich immer sehr, sehr ähneln. Nur, dass quasi der Level of Craziness, der von der Welt dazu gestreut wird, der wird immer höher irgendwie. Und das quasi alles wird immer unentschiedener. Und ich merke auch gerade, dass auch wir in unserer Diskussion, wir spiegeln auch genau das wieder, was ihr jetzt gerade so schön zusammengefasst habt. Wir wissen ja auch nicht.
Irgendwie ich weiß so, schon, halt. Aber ich...
Ja, Johannes, wir wissen alle, dass... das können wir doch mal machen. Wir können ja mal... Johannes, du kannst ja mal kandidieren einfach.
Auf gar keinen Fall.
Ich hab letztens erst mit jemandem drüber gesprochen, ob man den Bock überhaupt Bock hätte auf Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Und ich habe so gedacht, boah, nee, auf gar keinen Fall.
Auf jeden Fall nicht für 16 Jahre, oder? Also mich würde nicht wundern, wenn Frau Merkel einfach nach der Amtsübergabe irgendwo zu so einem Häufchen Asche zusammenfällt und es einfach nichts übrig bleibt. So.
Ja, vor allem, ich habe das jetzt gestern... Nee, heute Mittag habe ich es gehört, seit 2005 ist sie Kanzlerin.
Ja, Mann.
Das ist so fucking lange. Mhm. Also ich habe da, das ist ja, der Johannes sitzt immer in meinem Ohr, also in beiden Ohren eigentlich. Und der sagt immer, glorifiziert mir nicht die Merkel. Ne? Mhm. Und da hat er ja auch recht. Aber irgendwie ist schon weird, ne? Jetzt hat man sich irgendwie, aber wahrscheinlich haben das die Leute damals bei Helmut Kohl auch gesagt. So. Mhm.
Ich habe noch nie Johannes sagen hören, dass man nicht die Frau Merkel glorifizieren soll. Johannes ist der Erste, der Frau Merkel glorifiziert.
Nee, 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 ich bin kein Fanatiker von ihr, im Gegenteil. Ich fühl's, euren Schmerz, und mein Ratschlag, und du hast es richtig angesprochen, es ist die zweite Legislaturperiode, die wir begleiten. Mein Ratschlag bleibt immer noch gleich. Wenn ihr struggelt und wenn ihr sagt, ihr wisst nicht genau, ja, was ihr wählen sollt, und ist irgendwie komisch, und wahrscheinlich ist es wie bei allen Leuten, man schwankt so zwischen, also keiner schwankt zwischen CDU und der Linkspartei. Ja, also es ist jetzt so, man hat irgendwie so eine Tendenz.
Naja, im breiten Spektrum, also im breiten Spektrum gesehen, schwankst du da schon irgendwie zwischen, also weil du bewegst dich ja dazwischen. So.
Okay, aber ihr wisst, was ich meine. Und was man machen sollte, ist, man wenn man Lust hat, wenn man ein schlechtes Gewissen hat und sich das Gefühl hat, man sollte sich damit beschäftigen, aber man ist von Triels irgendwie abgefuckt und so, das ist alles okay, und guckt euch diesen Scheiß nicht an. Was ihr macht, ist, ihr guckt euren Wahlkreis an, ja, und in Berlin sind es 3 Stimmen und bei allen anderen ist es bloß eine wahrscheinlich. Guckt euch euren Wahlkreis an, und dann schaut ihr euch die Listen an von den Parteien, die euch interessieren, und dann schaut euch die Leute an, die da wahrscheinlich auf den Top-Plätzen sind, die Direktkandidaten auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Leute, die auf den vorderen Listenplätzen sind von den ganzen anderen Parteien. Könnt ein bisschen rechnen, so klar, wenn ihr irgendwie in der Provinz in Bayern lebt, dann kann es gut sein, dass auch bei den Listenplätzen von der Linken keiner reinkommt, aber guckt es euch halt mal an, so, und schaut euch die Top-Plätze an, und dann geht ihr auf Abgeordnetenwatch, ja, und googelt mal nach diesen Leuten, und dann schaut euch die an und überlegt euch, wer von denen ist der, dem ich was zutraue? Hm. Und wenn ihr irgendwie zwischen CDU und FDP schwankt, dann schaut euch die von der FDP und von der CDU an. Und bei einer anderen Partei macht das anders. Und dann sagt ihr, okay, den wähle ich, weil den wählt ihr auch literally. Hm. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr eine Verbindung zu dieser Person. Und wenn dann irgendwas in den nächsten 4 Jahren passiert, was euch nicht passt, dann könnt ihr die Person anschreiben und könnt sagen, ich habe dich gewählt.
Was ist los mit dir?
Ja. Was ist los mit dir? Was ist da anders? Und das meine ich so, es klingt wie ein Joke, aber ich meine das ernst.
Ernst, ja, verstehe ich. Das ist auch gut. Ja.
Das ist am Ende vom Tag die pragmatischste und realistische Herangehensweise von dem ganzen Scheiß. Ja. Und da, klar, die stimmen alle, was weiß ich, Fraktionszwang und dieser ganze Kack, ja, aber trotzdem, guckt euch die an, und weil die Leute wählt ihr, und guckt euch an, wenn die, beobachtet die, wo sind die, ja, sind die dann in irgendeinem Ausschuss, in welchem Ausschuss sind die eigentlich, so, ja, also beschäftigt euch damit, das ist viel produktiver, als sich auf diesen Horse-Race-Wahlkampf und auf diesen großen, wenn man da keine Lust drauf hat oder einen das überwältigt, sich darauf irgendwie reinzusteigern, dass das jetzt die eigentliche Diskussion ist. Weil ist es dann halt auch oft nicht.
Das ist ein guter Ratschlag. Danke, Johannes.
Bitte. Ich mach das nicht.
Du bist der Arschloch, Alter.
Das ist wahnsinnig. Ich google doch nicht hier 10 Namen oder so.
Ach Gott, ich mach das jetzt, und dann werde ich wählen gehen, und dann werde ich danach schlafen können wie ein Baby, und du wirst abends ganz zitterig zu Hause sitzen und denken, was habe ich getan?
Ich wähle den Gewinner. Das ist mein. Ich setze mein Pferd sagst, immer auf den Gewinner.
Genau, du sagst einfach nicht, was du willst, und sagst im Nachhinein dann, ich habe gewonnen. Ja. Ich habe gewonnen. Ich wusste es. Ich habe es ja gesagt.
Ich habe es gesagt. Ja. Okay. Ah, jetzt sind wir da echt, haben uns da jetzt echt durchgekämpft. Ne? Das ist auch passiert.
Ja, aber ganz ehrlich, irgendwie finde ich schon auch trotzdem, also ja, vielleicht gibt's auch Leute, die Folge anmachen und sagen so, oh Gott, ich kann's nicht hören, aber irgendwie für mich war es wichtig, und ich find's auch gut, dass wir drüber gesprochen haben irgendwie.
Ja, von Farbenlehre zu
Politik. Es ist ja noch besser, mit unserem Scheiß auch noch anderen Leuten damit auf den Sack gehen zu können. Ist es nicht schön?
Geil.
Voll.
Wollen wir zum spaßigen Teil.
Voll. Lass direkt spaßig werden.
Direkt Clown gefrühstückt. Was hab ich neulich gehört? Peter Lustig. Peter Lustig zum Frühstück.
Peter Lustig geduscht.
Mit Peter Lustig geduscht.
Au. Das hat mir runtergesagt, ja.
Das darf man schon sagen.
aber der hat doch eine Kidney. Ja, ist auch
der hat was? Der ist nicht
mehr am Leben. Lass uns einfach, lass uns das nächste Mal über Humor sprechen.
Der ist nicht mehr am Leben. Das kann, über den Witz kann man, da kann man Witze machen.
Aber ja, aber ist, tot das sind, so, ist das dann nicht so eine Totenlästerung?
Das ist
so?
Die, der einzige Art von Humor, die erlaubt ist. Und zwar Leute, die, die nicht mehr am Leben sind. Über ist die darf man sich lustig machen. Ja, ja, das ist Gesetz.
Hat das die, hat,
Pflicht.
Hat das die CDU noch eingeführt?
Ja, genau, ist,
also bald über ihre
aktuell vor dem Verfassungsgericht wird eventuell gekippt, aber aktuell darf man es noch. Aktuell ist es noch quasi, ist es noch
aber keine Monatswitze über März.
Genau.
Oder so.
Ich habe Paul, was hörst du gerade so?
Witzig, dass du fragst, ja. ich habe, warte mal, ich habe eine Liste, ich habe mich vorbereitet. Ich habe natürlich das neue Kanye West Album gehört, über das wir jetzt nicht reden. Ist auch völlig okay für mich. Ich habe eine Band gehört, die haben eine EP rausgebracht, die heißen The Voynich Code. Mhm. Und die haben eine EP rausgebracht, die heißt Postmortem. Die machen so Deathcore, böse, finstere Metal-Musik. Und die EP ist schon auch wirklich sehr zornig. Gerade dieser der erste Song, der Intro-Song, weiß ich nicht, wie der heißt, aber das ist schon, da geht schon einiges. Das habe ich viel gehört, auch rauf und runter. Das mache ich dann immer so für 3 Wochen und dann geht's mir auch richtig auf den Sack und dann packe ich es wieder weg. Aber es ist auch okay. Also gerade so EPs, finde ich, sind genau richtig für so einen Musikkonsum.
Voll.
Und dann weiß ich nicht, ob ihr das vielleicht kennt, aber habt ihr schon mal was von den Colors Sessions gehört?
Ja.
Also das sind eher so Musikvideos eigentlich. Mhm. Das ist so eine YouTube-Reihe, da treten so KünstlerInnen in einem einfarbig gestalteten Set auf. Da hängt in der Mitte so ein Mikrofon von der Decke und dann performen die einen Song. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Ja. Auch so internationale Künstler, verschiedenste Sachen. Und da ist innerhalb von wirklich einem sehr kurzen Zeitraum wurden 3 deutsche Rap-Künstler gefeatured und die haben alle 3 einen großartigen Song dabei hervorgebracht. Und es ist zum einen OG Kimo, von dem ich ja sowieso großer Fan bin. Der hat den Song Regen da performt. Richtig, richtig gut. Richtig gutes Lied. Mhm. Und dann waren die Berliner Kombi Rap K da. Die haben einen Song namens Bon Voyage performt. Hat mir auch sehr gefallen. Und als letztes war Rin da und hat einen Song namens Sado oder Sado oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es heißt oder wie es ausgesprochen wird. Aber der ist auch großartig. Und die, ich glaube, die sind innerhalb von, was weiß ich, also die sind relativ zeitnah beieinander rausgekommen. Mhm. Die sind echt geil. Und als letztes empfehle ich auch noch einen einzelnen Song. Und zwar habe ich, ich wusste schon vorher, dass der mit Kendrick Lamar verwandt oder irgendwie anderen verwandt ist. Aber ich habe nie aktiv Musik von ihm wahrgenommen. Und zwar Baby Keem hat mit Kendrick Lamar zusammen einen Song rausgebracht. Und ich muss schnell gucken, wie der heißt. Family, irgendwas mit Family. Family Ties. Mhm. Und es ist ein sehr cooles Musikvideo, aber es ist auch ein sehr krasser Song. Als das Lied so losging, als ich es erstmal gehört habe, dachte ich erst so, okay, was passiert hier, weil es sehr vulgär einsteigt und irgendwie auch so ein bisschen flach. Und dann, ja, gibt es so Tempowechsel, Beatwechsel und der Song kann auf jeden Fall einiges. Hat mich schwer beeindruckt.
Darf ich kurz, ja? Ich habe auch gesehen, dass der Track gedroppt wurde als Musikvideo. Und dann dachte ich so, naja, cool, gucke ich mir das Video an. Da war ich auch tatsächlich genauso wie du am Anfang sehr milde begeistert, weil halt irgendwie das Video auch damit anfängt, dass irgendwie mal wieder irgendeine Frau irgendwie an irgendeinem Typen sich angeilt, mit Twerken und so weiter. Und dass ich weiß nicht, wie oft mir sowas noch kredenzt bekommen müssen irgendwie in 2021. Aber ich habe den Song so noch nicht komplett gehört. Also ich glaube, Video ist ja auch immer so eine Sache, ob man das dann braucht oder nicht, ist dann die zweite Frage. Aber also das, was ich gehört hatte bis dahin, fand ich, klang sehr, sehr geil. Aber so ein Video macht mir dann manchmal irgendwie so den Bock auf sowas kaputt, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht hörst du den Song auch ohne Video mal an.
Ja.
Ich finde halt, dass der, es passiert gerade ab und an mal, dass Künstler so mit Beatwechseln innerhalb eines Songs, eines längeren Songs dann arbeiten und so. Und das, wenn es gut gemacht ist, dann kann es einiges. Und in dem Song passiert es ja mehrmals auch so Tempowechsel und Flowwechsel und so. Und schon ist, sofern ich das mit meinem begrenzten Wissen darüber sagen kann, ein sehr guter Hip-Hop-Song. Mhm. Und ja, das sind auch meine Empfehlungen. Also 4 einzelne Tracks und diese eine EP. Und das reicht ja wohl.
Wollte ich gerade sagen. Haben wir jetzt immer, aber nicht so gierig sein.
Eben. Gemach.
Louis, was geht bei dir so?
Yo, nix. Ich habe hab wirklich gemerkt, ich habe gerade so überlegt, habe ich was geguckt? Nee. Ich habe die Bob Ross-Doku angefangen auf Netflix. Mhm. Wo mich nach einer halben Stunde irgendwie das Gefühl beschlicht, dass Netflix mal wieder versucht, irgendwo draus eine Sache zu stricken, die keine Sache ist. Was sie ja oft hinbekommen, also zum Beispiel Tiger King war für mich genau dasselbe. Also das war ja, das war auch nix am Ende. Also es war halt einfach ein Depp so. Und dann lass eine Doku über einen Deppen machen. Mhm. Bob Ross war halt nett, lass eine Doku über einen Netten machen. Macht Netflix eine Doku über einen Netten. Deswegen, also ich würde sie noch zu Ende gucken. Das, was ich bisher gesehen habe, fand ich so okay. Musikalisch habe ich auch nichts. Ich befinde mich gerade, ich hatte es euch schon angeteasert, ich möchte es bitte kurz erwähnen, weil es mich wirklich ein bisschen umtreibt. Ich befinde mich gerade in einem sehr, sehr merkwürdigen Breaking Bad Rewatch.
Oh, nice, Alter.
Was man ja nach so, weiß ich, 2008, wo die erste Staffel anfing, ja durchaus mal machen kann.
Aber Merkel schon Kanzlerin, übrigens.
Seit 2 Jahren. danke, Merkel. Hart, ne? Wirklich hart. Aber ich glaube, Breaking Bad ist nicht diese krasse, durchdachte, richtig gut plothole-freie Serie, für die wir sie in unseren Gedanken halten.
Luis, du hältst sofort deine fiese Fresse und redest über was anderes.
Also ich möchte das natürlich noch mit Vorsicht walten lassen, diese Aussage. Also Staffel 1 fand ich gut, die war super. Also außer den vergangenheitseinrechnenden Sexismus und männerdominanten Testosteronbatzen, den diese Serie auch auf jeden Fall hat und von dem sie sich nicht freisprechen lassen kann und der sie sich auch durchaus dann auch mal auch stellen darf. Und ich bin, also das sage ich jetzt auch ganz bewusst so provokant, weil ich auch Better Call Saul geguckt habe bisher und das macht die Serie auf jeden Fall definitiv viel, viel besser so. Und die zweite Staffel ist für mich, ich bin gerade in der zweiten Staffel, ist irgendwie so Ende zweite Staffel und da bin ich gerade sehr, sehr milde begeistert, muss ich sagen. Also da sind teilweise echt Sachen drin, die da passieren, wo ich mich frage, ob da die Storyschreiber wirklich einmal oder nur zweimal oder vielleicht auch gar nicht drüber nachgedacht haben. Also da sind schon wirklich harte Lücken teilweise drin, die auch keinen Sinn machen.
Hast du Breaking Bad Spoilers, aber hast du ein Beispiel, was jetzt nicht... mich würde mal interessieren, was das quasi ist, was dich da jetzt, also jetzt nicht im Detail aber was ist so ein Punkt, wo du sagst, das ist
aber... Naja, also zum Beispiel, also gehen wir mal tief rein. Also Ende, Übergang, erste, zweite Staffel verkaufen Jesse und Walt den ganzen Krams an Tuco. Mhm. Tuco ist dieser erste crazy Drogengangster quasi, den...
der zweite, vorher war Crazy Eight.
Ja, gut, die hängen ja irgendwie so, ihr stimmt, die gehören ja aber so ein bisschen zusammen, also die haben ja zusammen gearbeitet, so.
Ja, ja.
Und,
Cousins.
Cousins.
Cousins, auf jeden Fall. Und.
Ja, auf also, der Bett.
Da gibt es dann, ich halte das jetzt bei. Da gibt es dann so diesen Wandel quasi dazu, dass Tuco so völlig tilt und, die beiden umbringen will. Und das passiert innerhalb von einer Folge. Und das ist einfach, also so viel, so slow-paced, wie die Serie eigentlich ist und sich Zeit nimmt für alles, passieren da teilweise echt Sachen in so einer Geschwindigkeit auf einmal, dass sie für mich unplausibel erscheinen. Und mal gar nicht davon zu sprechen, wie, also dass auch Walts Frau zum Beispiel ja total suspekt ist und Walt eigentlich zu einem gewissen Zeitpunkt ja gar nichts mehr glaubt und dass er auch voll gut gespielt wird und alles, ne? Aber es dann auf einmal mitten in dieser zweiten Staffel diesen Break gibt, wo sie das dann auf einmal alles schluckt und dann fangen die beiden auf einmal wieder an zu kochen und du fragst dich halt, ja, aber was hat er denn jetzt seiner Frau erzählt? So. Und das wird auch überhaupt nicht thematisiert. Also es wird halt einfach so, also es sind einfach so kleinere oder auch größere Logik-Sachen, die einfach nicht ausreichend erklärt werden, finde ich. Und teilweise ist es auch ein bisschen plump, finde ich. Aber kann ja nur besser werden.
Also ich habe die Serie jetzt auch schon lange nicht mehr geschaut und ich will das gar nicht, bin der Letzte, der die Serie versucht, jetzt verzweifelt zu verteidigen.
Doch,
ich
glaube,
die Serie hat, also die Serie ist zu 100% ein Kind ihrer Zeit.
Voll.
Zu dem Zeitpunkt war die Serie einfach ein Wunderkind. So.
Voll.
Man muss ja so im Kontext verstehen, dass es eine Serie war, die quasi der Beginn von Netflix war. Also es war eine Serie, die ist quasi fürs Fernsehen gemacht gewesen, war im Fernsehen nicht besonders erfolgreich und hat im Laufe ihrer Zeit quasi die Fanbase aufgebaut, die sie dann am Schluss zum Hype hatte. Mhm. Das ist keiner von den Leuten, der die Serie gemacht hat, das ist so ein bisschen das Lost-Phänomen. Keiner von den Leuten, der die Serie gemacht hat, hat am Anfang in irgendeiner Weise gedacht, dass die Serie zu dem wird, was sie geworden ist. Mhm. Und hatte wahrscheinlich in irgendeiner Weise den Plan, wie sie da 6 Staffeln ausschmücken können. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist so ein bisschen angelehnt daran. Ich habe damals auch ab und zu mal Interviews mit dem Serienmacher auch gehört. Und der hat auch immer wieder erwähnt, dass sie schon auch von Staffel zu Staffel gedacht haben. Und immer wieder überrascht waren, wie die Serie und die Charaktere aufgenommen wurden von den Zuschauern und vom Hype. Und dann auch so ein bisschen, nicht aus Spaß, sondern so ein bisschen aus eigener Herausforderung, versucht haben, die dagegen anzuschreiben. Ja, also so ein bisschen, so die Anekdote ist so ein bisschen, dass sie gedacht hätten, dass Walt zum Beispiel viel früher von den Leuten als Bösewicht quasi verschrien wird. Mhm. Und das ist nie passiert. Mhm. Das heißt, sie konnten dem Typen machen lassen, was sie wollten im Grunde. Mhm. Die Fanbase wollte sich einfach nicht von dem Gedanken verabschieden, dass am Ende vom Tag es doch ein Happy End für Walt geben muss. So, weißt du, es muss ja so sein, dass am Schluss das alles gut geht. Mhm. Und jeder, der sich ihm entgegengestellt hat, also die Fans haben auch so ein bisschen so den, um es mal zu philosophisch zu sagen, die Fans haben auch so ein bisschen so den etwas strangen Charakter von ihm übernommen. Ja, also so seine Frau ist ja quasi so ein Charakter, der von der Fanbase auch oft als nervig angesehen wurde.
Sie wurde richtig gehasst, sogar die Schauspielerin wurde übelst belatschert mit Morddrohungen und so weiter.
Okay, das ist jetzt wieder der düstere Teil der von irgendwelchen Loonies, die Morddrohungen an eine Schauspielerin spielen, weil sie nicht verstehen, dass die Schauspielerin damit nichts zu tun hat. Aber ich meine, auch so grundsätzlich so von Leuten, die vielleicht nicht so Loony drauf sind, aber so ein bisschen die schon wieder, so, weißt du? Also jetzt nicht die so Person, sondern dieser Charakter schon wieder, was will die denn? Ja, wo er sagt so, das ist eine Frau, die hat gerade ein Kind bekommen und ihr Mann wird zum Drogenboss und sie hat Angst um das Leben von ihren Kindern. Was denkt ihr denn, wie die reagiert? So, weißt du? Wieso akzeptiert ihr das nicht? Wieso hilft ihr nicht mehr? So, weißt du, was ist da los? Ist das super scheiße? So. Und ich glaube, da haben sie auch viel versucht. Und es gibt ja so berühmte Anekdoten, dass irgendwie Jesse eigentlich geplant war, als sie die erste Staffel geschrieben haben, dass der im Grunde ab der zweiten Staffel keine Rolle mehr spielt. Mhm. Ich glaube, sie wollten ihn sogar sterben lassen am Ende von der ersten Staffel. Und das quasi sich während der Serie entwickelt hat, dass er dieser bis zum Schluss wichtiger Charakter geblieben ist. Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist das, was du vielleicht so ein bisschen siehst, ist, dass das quasi eine Serie ist, die tatsächlich nicht von Woche zu Woche geschrieben wurde, aber so man kann, wenn man es dann so als Ganzes, Gutes und Ganzes anschaut, dann merkt man so ein bisschen so, okay, alles klar, also ich weiß jetzt auch schon, wo es hingeht und das ist jetzt euer Ernst so, das ist ein bisschen weird.
Ja, also das ist ja immer so ein bisschen wir nehmen, das hatten wir auch schon vergangen mal besprochen, so man erinnert sich immer an so ein bestimmtes Bild und das hat man im Kopf gespeichert und das ist das Ideal und dann guckst du es nochmal und du wirst dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle wird es bestätigt oder an der anderen Stelle wird es so ein bisschen entzaubert. Und ich glaube, das passiert dann vielleicht auch mit Serien einfach mal. Ich finde das jetzt auch nicht dramatisch. Also ich mochte die Serie damals sehr, habe sie aber auch weitaus später geguckt, als sie damals rauskam. Ich glaube, ich habe die geguckt, da war schon alles draußen. Also deswegen ist trotzdem cool, da wieder zurückzugehen, weil ich sie halt wirklich genau als das abgespeichert hatte, als diese krass gute Serie, so das ideale Beispiel einer Serie sozusagen. Mhm. Geil geschrieben, von vorne bis hinten alles durchdacht, bla bla. Hat sich nicht bestätigt, ist aber auch okay. Ich gucke aber trotzdem weiter, weil ich glaube, es wird quasi auch besser sozusagen.
Ja, wahrscheinlich auch das, ja. Okay, cool.
Also ich empfehle quasi nichts außer alten Scheiß. Guckt Breaking Bad nochmal, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten macht den Valomat, kauft euch eine Zeitung, sucht euch einen
Kauft Hund. Euch bitte keine Zeitung. Also lasst mal die, also das
macht. Eine Zeitschrift.
Auch nicht. Kein Papier.
Okay. Aber Print muss, ach egal.
Subscribt eurem Lieblings-YouTuber. Abonniert euren Lieblings-Twitch-Streamer, damit der Content-Creator ein bisschen Geld hat.
Drückt die Glocke und so weiter.
Genau.
Johannes, erzähl uns doch, dann bitte rette mich jetzt und sag einfach, was empfiehlst du uns denn?
Ich habe auch nicht so wahnsinnig viel zu empfehlen. Ich empfehle trotzdem zwei Sachen. Das ist beides der Überkategorie Punk zuzuschreiben. Das eine ist eine Band, der Paul kennt die. Ist eine Band, die habe ich immer so wieder bei den Namen gesehen, habe mich nicht so wirklich interessiert. Und wenn mir jemand erklärt hätte, was die machen, dass die sowas wie so eine Neuauflage von New York Hardcore machen, habe ich ehrlich gesagt, ja gut, interessiert mich nicht die Bohne. Aber irgendwie bin ich beim YouTube-Seppen über ein Video von denen gestolpert und das hat mich dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen angemacht und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht. Die Band heißt nicht Turn Stille, sondern Turn Style. in meinem Kopf heißt die Turn Stille.
Mhm. Tonstille.
Ja. Turnstile. Und die neue Platte Glow On ist so eine moderne Interpretation von New York Hardcore immer noch und vor allem gewesen. Und die neue Platte ist so ein bisschen Anthony Fantano? Ich glaube, Anthony Fantano hat in seinem Review gesagt, dass es, dass er irgendwie bei dem Album an Dream Punk denken muss. So ein bisschen so wie Dream Pop und Hardcore Punk quasi. So ein bisschen, da sind so ein bisschen verspielte Elemente drin, die irgendwie weird sind, aber die das Ganze irgendwie ganz interessant machen und ganz catchy machen. Fand ich eigentlich ganz gut, hab mich abgeholt, würde ich sagen. Und die zweite Empfehlung ist eine Empfehlung, aber eigentlich auch eher ein Shoutout an einen guten Freund von mir, der den Gig seines Lebens gelandet hat und in einer Band namens Acne Kid Show spielt. Und die Band Acne Kid Show ist eine Band aus Nürnberg und die machen Deutschpunk, so Deutschpunk, wie man nur Deutschpunk sein kann im Jahr 2021. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber anscheinend geht es noch. Und die haben eine Platte rausgebracht, die heißt Die Jungs von AKJ. Das ist witzig gemeint und und ich finde das gut. Also ich bin da voll unzynisch gemeint und ich weiß nicht, ob man das sagen darf, weil ich bin halt so undeutsch-Punk, dass ich dann immer das Gefühl habe, ich sag dann irgendwelche Sachen, die so Frevel sind. Ne? Aber ich finde, die haben so ein bisschen was von den Ärzten. So, das ist so netter, guter Punk, nicht so poppig wie die Ärzte, aber trotzdem poppig und ist auch alles irgendwie so in Anführungszeichen gute Laune mit Attitüde. Mhm. So, und das geht schon. Man muss halt nur damit klarkommen und vielleicht fällt es anderen Leuten einfach wie mir, dass sie so ein bisschen Nürnbergern. Aber ich glaube, das, wie gesagt, das ist so ein Geschmäckle, was, glaube ich, mir nur auffällt, aber das kann man sich mal anhören, wenn man auf sowas Lust hat. Shoutout an der Stelle sei hiermit getätigt.
Geil.
Peace. Und damit, wenn keiner von euch noch irgendwas zu dieser Podcast-Folge hinzuzufügen hat.
Nee.
Würde ich einfach die Chance nutzen und euch allen einen schönen Tag wünschen und wünschen, dass ihr auf euch aufpasst und dass ihr euch nicht von irgendjemandem anquatschen lasst. Das ist immer essentiell. Und ich bedanke mich natürlich bei Louis.
Ey, grüßt all eure freshen Cruisings da draußen.
Und ich bedanke mich bei
oh mein Gott.
Bei Paul.
Ciao.
Und das war die Folge 142 von dem Podcast 1024 und ist hiermit beendet. Passt auf euch auf. Ciao.
Bussi. Tschüss.